Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Susanne Kuhlmann. Guten Tag. Homeoffice entlastet Verkehr und Klima. Zur Studie von Greenpeace gleich ein Gespräch mit Benjamin Stephan. Die Krise der Ölindustrie kommt die USA teuer zu stehen. Aus verwaisten Quellen entweicht Methan. Günstiger Wein, bitterer Nachgeschmack. Jule Reimer berichtet gleich über eine Arbeit zur Weinlieferkette. Notstand in Kalifornien. Dutzende Wälder brennen dort. To-go-Verpackungen und Kippen. In Berlin wurde eine Untersuchung zum Müll im öffentlichen Raum vorgestellt. Selbst Haare färben mit Pflanzenfarben, das ist schließlich das Thema des Verbrauchertipps. Bei allen Einschränkungen, denen wir aufgrund der Corona-Pandemie unterworfen sind, zeigen sich hin und wieder auch positive Aspekte. Dass zumindest zeitweise Arbeiten zu Hause gehört für viele dazu, denn der oft zeitraubende und stauträchtige Weg zum Büro fällt weg. Das entlastet auch die Umwelt, hat Greenpeace ausrechnen lassen. Die Berliner Denkfabrik IZT kalkulierte anhand verschiedener Szenarien, welche Effekte das vermehrte Arbeiten im Homeoffice auf Verkehr und Klima hat. Kurz vor der Sendung fragte ich Dr. Benjamin Stephan, Verkehrsexperte bei Greenpeace, wie die Studie aufgebaut ist.
Die Wissenschaftlerinnen haben sich erstmal angeguckt, wie viele Menschen denn wirklich aus dem Homeoffice gearbeitet haben während Corona. Das haben ungefähr 40% der Menschen neu begonnen, ja, aus dem Homeoffice zu arbeiten. Und etwa 25% der Arbeitnehmenden haben vollständig aus dem Homeoffice gearbeitet während der Spitze der Corona-Pandemie oder des Lockdowns. Und das waren dann auch die Szenarien, die Wissenschaftlerinnen zugrunde gelegt haben, haben gesagt, okay, in Zukunft werden die Menschen wahrscheinlich nicht oder die wenigsten vollständig aus dem Homeoffice arbeiten. Dann gehen wir mal davon aus, dass entweder 25% oder 40% ein bis zwei Tage pro Woche aus dem Homeoffice arbeiten. Und was hat das dann für Effekte? Und da kamen sie dann auf eine Zahl, 5,4 Millionen Tonnen könnte man einsparen, 5,4 Millionen Tonnen Kohlendioxid. Im Verkehrsbereich steigen die Emissionen immer weiter. Das haben wir erst gestern gehört, als der Klimaschutzbericht der Bundesregierung vorgestellt worden ist. Und das wäre hier ein kleiner, aber wichtiger Baustein, um die Emissionen darunter zu bekommen. Es fallen ja nicht nur die CO2-Emissionen weg, sondern die meisten Leute oder viele Leute pendeln mit dem Auto zur Arbeit und ich entlaste so Städte auch. Also es gibt weniger Abgase, es gibt weniger Lärm und wir haben mehr Platz in den Städten. Und wenn das Menschen freiwillig machen können, wenn sie das in ihren Alltag und ihre Arbeit einbauen können, dann ist das auch eine Entlastung, weil sie einem Zeit schenkt und Flexibilität gibt. Ich kann mich um meine Kinder kümmern, besser einbauen, als wenn ich ja jeden Morgen noch lange im Auto oder in der S-Bahn säße oder auf dem Fahrrad oder wie auch immer man zur Arbeit kommt. Das ist gut, wenn ich da mehr Flexibilität habe und das zumindest mal ein bis zwei Tage die Woche nicht machen muss.
Wer in Zukunft nicht unbedingt möglichst nah am Arbeitsplatz wohnen will, weil Unternehmen vielleicht doch in größerem Stil auf das Arbeiten zu Hause umstellen, der könnte sich eher ein Häuschen im Grünen leisten. Eine Analyse des Online-Portals Immowelt zeigt jedenfalls, dass ein Haus, was eine Stunde von großen Beispielstädten entfernt liegt, oft nur halb so viel kostet wie ein vergleichbares in Stadtnähe. Wären mit einer solchen Entwicklung eher positive oder negative Effekte für Umwelt und Klima verbunden?
Was wichtig ist zum Beispiel, dass ich parallel, also ich Homeoffice fördern und Pendlerpauschale immer noch so weiterlaufen lassen, wie wir das in Deutschland haben, da gehen dann die Anreize in die falschen Richtungen. Das heißt, ich muss schon auch als Gesetzgeber gucken, dass die Anreize dort passen. Und wenn Menschen im Grünen leben und ich da eine gute öffentliche Nahverkehrsverbindung habe, um dann irgendwie an zwei oder drei Tagen die Woche zur Arbeit zu kommen, ist das kein Problem. Wenn ich plötzlich da durch einen großen Zersiedlungstrend den weiter anheize, den es ja teilweise schon gibt, dann wäre das ein Problem. Aber die Gefahr, wenn man das richtig einbettet, sehe ich da jetzt erstmal nicht.
In der Studie geht es ja vor allem um Entlastungen im Verkehr. Es könnte doch aber auch sein, dass die zu Hause Arbeitenden zum Beispiel mehr verpackte Mitnahme- oder Fertiggerichte essen, mittags oder in ihrer Pause, weil sie nicht in die Kantine gehen können. Stichwort Abfall also. Ist das auch ein Kriterium, was berücksichtigt wurde?
Die Abfallmengen und verschiedene Rebound-Effekte, die wurden nicht einbezogen in die Berechnung, weil das teilweise auch schwierig abzuschätzen ist. Die Wissenschaftlerinnen haben das teilweise diskutiert. Also gerade in Deutschland kann man davon ausgehen, auch wenn sie es nicht genau quantifizieren konnten, dass zumindest im Bereich Energie, also verbrauche ich jetzt zu Hause signifikant mehr Strom im Vergleich zu, wie viel wird vielleicht Strom weniger verbraucht im Büro, dass das sicherlich einen kleinen Effekt gibt, dass der in Deutschland aber wohl nicht so groß wird, weil wir im Gegensatz zum Beispiel zu den USA, wo es da bessere Datengrundlagen gibt, ja gar nicht in dem Maße zum Beispiel Klimaanlagen einsetzen, wie es da üblich ist.
Telearbeit hat messbare Vorteile für Verkehr und Klima, soweit Benjamin Stephan von Greenpeace. Fehlende Verschlüsse, lecke Leitungen, mangelnde Wartung. Aus stillgelegten Ölbohrlöchern entweicht viel Methan. Der Weltklimarat IPCC empfahl den Mitgliedern der Vereinten Nationen im vorigen Jahr, Methanlecks aufzuspüren und zu dokumentieren, wie viel des Gases austritt. Auch in den USA gibt es unzählige stillgelegte Bohrlöcher und seit der Corona-Pandemie werden es immer mehr. Thorsten Teichmann berichtet.
In der US-Öl- und Gasindustrie könnten infolge der Pandemie mehr als 1 Million Jobs verloren gehen. Es wird einfach weniger Brennstoff verkauft, denn auch die US-Amerikaner bleiben wegen Corona mehr daheim. Es gibt weniger Verkehr in der Luft und auf den Straßen und es wird weniger produziert. Unternehmer hatten aber auf höhere Nachfrage und steigende Preise spekuliert, so zum Beispiel in Texas, sagt Ed Hirsch von der Universität in Houston in einem Interview. Sicher, einiges lässt sich auch bei niedrigeren Preisen fördern, aber der größte Teil des Öls in Texas kann nicht wirtschaftlich gefördert werden, wenn der Preis unter $50 pro Barrel liegt. Im Moment liegt der Preis darunter, bei etwa $43. Im April fielen die Termingeschäfte für Öl sogar unter Null. Das ist beispiellos. Und das hat zwei Folgen. Zum einen haben hunderte Öl- und Gasunternehmen in den USA bereits Insolvenz angemeldet. Und zum anderen haben die Gesellschaften kein Kapital zurückgestellt, um unprofitable Quellen und deren Umgebung zu renaturieren oder die Brunnen einfach nur zu versiegeln, schreibt die New York Times in einem Artikel. Schon vor der Krise schätzte die Regierung in Washington, dass an mehr als 3 Millionen Quellen in den USA kein Öl oder Gas mehr gefördert wird. Fast 2 Millionen der verwaisten Bohrlöcher seien unverschlossen. Und so entweicht zum Beispiel Methan, ein Treibhausgas, erklärte der Umweltprofessor Bob Howarth in einem Fernsehinterview. Methan ist nach Kohlendioxid das zweithäufigste Treibhausgas, das die Klimaerwärmung antreibt. Es ist fast so entscheidend wie Kohlendioxid. Die Menge an Methan, die entweicht, droht Erfolge im Klimaschutz wieder aufzuheben. Das war bei der Förderung von Erdgas aus Schiefergestein durch sogenanntes Fracking ohnehin schon eine Gefahr. Wissenschaftler der Colorado State University hatten 2018 der US-Umweltbehörde EPA vorgeworfen, dass deren Annahmen über Methanemissionen an Quellen, Tanks und Pipelines der Öl- und Gasindustrie zu niedrig angesetzt sind. Sie lagen nach Ansicht der Wissenschaftler schon damals um mehr als die Hälfte höher. Ausgerechnet in der Krise hat die EPA aber Auflagen kassiert. Der Chef der Umweltbehörde, Andrew Wheeler, sagte vergangene Woche, die Industrie habe auch so genug Anreize, kein Methan entweichen zu lassen.
Industry already has more than enough incentive to capture methane without reporting requirements and other obligations. This is because methane.
Denn Methan ist Hauptbestandteil von Erdgas. Unternehmen haben also ein Interesse, dass es nicht entweicht. Und sie sind bereit, in Technik zu investieren, die das garantiert, auch ohne Regulierung.
Without regulation.
Das ist ganz offensichtlich nicht der Fall. Und selbst einige Ölkonzerne in den USA, wie BP, Shell und ExxonMobil, haben die Trump-Administration aufgefordert, an den bestehenden Auflagen festzuhalten. Ohne Erfolg. Die Folgen für die Gesundheit von Anwohnern und der Umwelt sind auch in den USA bekannt. Doch die finanzielle Belastung tragen nicht mehr die Unternehmen, die Insolvenz anmelden. Die Rechnung bekommt in all den Fällen der Steuerzahler. Auch in den USA.
Aus verwaisten Ölquellen entweicht Methan, soweit Thorsten Teichmann aus Washington. Nach Großbritannien ist Deutschland größter Importeur von südafrikanischem Wein. Eine Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung prangert nun unlautere Handelspraktiken des deutschen Lebensmitteleinzelhandels gegenüber den südafrikanischen Kellereien und Weinfarmen an. Die Rede ist zum Beispiel von einer Gebühr, die sie zahlen müssen, um beim deutschen Handel überhaupt auf die Liste der Geschäftspartner zu kommen. Es geht also um Preismargen, aber auch um die Gesundheit der in Südafrika in der Weinproduktion und im Handel Beschäftigten angesichts der Corona-Pandemie. In der Studie wird ein nationales Lieferkettengesetz gefordert. Jule Reimer, was läuft auf Sicht der Auftraggeber schief im Weinhandel zwischen Deutschland und Südafrika?
Ja, es geht um die Verteilung der Kosten und der Gewinne, sagen die Auftraggeber. Das sind unter anderem die Rosa-Luxemburg-Stiftung und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und eine kleinere südafrikanische Landarbeitergewerkschaft Xavu. Und die Klage gilt ausdrücklich nicht für die Flasche südafrikanischen Shiraz beim Weinfachhändler, sondern für Tankwein, der vor allen Dingen beim Discounter und den Supermärkten verkauft wird.
Was ist Tankwein?
Dieser Wein wird in großen Mengen in riesigen Tanks transportiert. Da kann er auch länger gelagert werden. Und der Wein wird dann aus verschiedenen Sorten zusammengeschnitten. Die Flasche Wein beim Discounter kostet ja um die 2,50 Euro. Da muss man vielleicht nochmal die Mehrwertsteuer abziehen, bleiben 2 Euro zum Verteilen. Davon gehen 20 Cent an die Weinfarm. Bei den Arbeitern landen davon aber eben nur 3 Cent, hat die Rosa-Luxemburg-Stiftung und Verdi ausgerechnet. Die Weinkellerei in Südafrika, die eben aus den Trauben Wein macht, erhält 20 Cent. 1 Euro bekommt die deutsche Kellerei, die diesen in Tanks angelieferten Wein dann auch abfüllt und labelt. 60 Cent bleiben beim Discounter und beim Supermarkt, sagt die Studie. Und die haben nach Ansicht der Verfasser die geringsten Kosten. Allerdings kann man das nicht belegen, weil es da ja keine Daten gibt.
Südafrikanischer Wein ist hier ja ziemlich populär. Wieso können die Anbieter denn nicht besser verhandeln?
Der deutsche Einzelhandel hat dann sehr große Marktmacht. Also Rewe, Edeka, Lidl, Kaufland und Aldi sind ja auch für den deutschen Lebensmittelhandel und für deutsche Landwirte keine einfachen Partner. Und sie sorgen eben dafür, dass der Importpreis nach Deutschland im Vergleich zu anderen Importländern sehr niedrig ist. Gleichzeitig ist Deutschland der wichtigste Abnehmer für Tankwein. Die Schweden, die haben ein staatliches Einkaufsmonopol für Wein und die zahlen sozusagen aus Prinzip, aus entwicklungspolitischen Grundsätzen heraus deutlich mehr für Wein aus Südafrika. Und Sie haben ja bereits auch unlautere Praktiken erwähnt. Also da wird erst ganz kurzfristig gesagt, wie viel Wein überhaupt abgenommen wird. Aber die Kellerei in Südafrika muss schon ein Jahr vorher einkaufen. Und dieser Preisdruck wird halt weitergegeben. Und mit ein Problem ist, es gibt vorbildliche Weingüter. Es gibt aber auch solche, wo die Arbeiter überhaupt nicht gewerkschaftlich sich betätigen können. Und es ist auch nicht üblich, im Kollektiv Löhne auszuhandeln.
Was sagen denn die deutschen Abnehmer zu diesen Vorwürfen?
Noch nichts im Detail. Kaufland hat sich gerade telefonisch gemeldet und versprochen, sich noch zu äußern. Von Lidl, Edeka, die stehen ja auch für Netto, habe ich noch nichts gehört. Die Studienveröffentlichung hält natürlich auch damit zusammen, dass die Bundesregierung um ein Lieferkettengesetz ringt. Davon ist Bundeswirtschaftsminister Altmaier noch nicht so begeistert wie Arbeitsminister Heil und der Entwicklungsminister Müller. Und der Handelsverband Deutschland, HDE, der fürchtet eine Überforderung, wenn Unternehmen jetzt sozusagen als Ersatzpolizei agieren sollten, so sagen sie das.
Was sagt denn die Studie über die Qualität der verschiedenen Zertifizierungssysteme?
Es gibt zwei südafrikanische Systeme für den Wein. Das ist eine Kritik, die gucken sich zwar die Situation an, die sanktionieren aber nicht, wenn Dinge schieflaufen. Das Fairtrade-Siegel ist besser, aber auch da sieht die Studie manchmal Schlupflöcher.
Günstiger Wein, bitterer Nachgeschmack. Die Probleme beim Weinhandel mit Südafrika erläuterte Jule Reimer. Vielen Dank dafür. In Kalifornien brennen wieder einmal die Wälder. Der Bundesstaat hat den Notstand ausgerufen. Aus San Francisco, Markus Schuler.
Insgesamt gibt es in Kalifornien zurzeit 367 Waldbrände. Bei 23 davon handelt es sich um Großbrände. Am stärksten betroffen ist die Region rund um San Francisco im Norden des US-Bundesstaates. Nirgendwo auf der Welt ist die Luftqualität derzeit schlechter. 8 Millionen Menschen leben hier. Am schlimmsten sind die Brände in Vacaville, einer Stadt mit gut 100.000 Einwohnern. Sie liegt gut 80 Kilometer nordöstlich von San Francisco. Dort haben sich die Feuer auf einer Fläche von 186 Quadratkilometern ausgedehnt. Mindestens 50 Gebäude sind niedergebrannt. Tausende müssen die kommenden Tage in Notunterkünften übernachten. Gouverneur Gavin Newsom hat benachbarte Bundesstaaten um Hilfe gebeten. Die Feuer waren durch Blitzschläge ausgelöst worden. Mehr als 11.000 Blitze haben Meteorologen in den vergangenen 72 Stunden gezählt. In Nordkalifornien herrschen seit fast einer Woche Temperaturen zwischen 30 und 40 Grad.
Markus Schuler aus San Francisco. Fast immer schönes Wetter, seit uns die mit der Corona-Pandemie verbundenen Einschränkungen Anfang März erreichten. Und fast immer dasselbe Bild in Parks und auf vielen Straßen. Menschen treffen sich draußen zum Essen, Trinken und Spaß haben. Was zurückbleibt, ist oft ein Bild der Verwüstung. Überall leere Pizzakartons, Kaffeebecher, Dosen, Flaschen, Plastiktüten. Die Kommunen, die hinterherräumen müssen, kostet das viel Zeit und Geld. Zahlen und Fakten zum Müll im öffentlichen Raum liefert nun eine repräsentative Untersuchung, die der Verband kommunaler Unternehmen zusammen mit dem INFA-Institut für Abfall- und Abwasserwirtschaft heute Vormittag in Berlin vorgelegt hat. Einzelheiten von Dieter Nürnberger.
Ein Jahr lang wurde in 20 ausgewählten Kommunen jener Müll gesammelt, der auf öffentlichem Gelände anfällt. Weggeworfenes in Parkanlagen beispielsweise oder auch im Straßenland oder auf Bürgersteigen. All das, was nicht in dafür vorgesehenen Abfallbehältern landet. Laut Umweltbundesministerium ist es die erste repräsentative Studie dieser Art. Und die Kosten für Reinigung und Entsorgung betragen allein für diese Müllmengen 700 Millionen Euro jährlich, so die Studie, die im Auftrag des Verbandes kommunaler Unternehmen erstellt wurde. Ein zu hoher finanzieller Betrag, findet Umweltministerin Svenja Schulze, SPD, die sich zudem über das ermittelte Volumen des Mülls doch überrascht zeigte.
Pro Einwohner und Jahr sammeln und entsorgen die kommunalen Stadtreiniger in Deutschland knapp 140 Liter Straßenmüll. 140 Liter, das muss man sich vorstellen, das ist ungefähr eine Badewanne voller Müll. Zusätzlich zu den 535 Kilogramm Abfälle, die jeder Mensch in Deutschland im Schnitt im Jahr produziert.
Die Studie soll verlässliche Zahlen liefern, um künftig auch die Hersteller von bestimmten Produkten und auch von Verpackungen an den Kosten zu beteiligen. Denn das genau sieht eine neue Kunststoffrichtlinie der EU vor, weshalb die Analyse detailliert die gefundenen Müllmengen und die damit verbundenen Kosten für das Aufsammeln und die Entsorgung auflistet, so Michael Ebling, der Präsident des Verbandes kommunaler Unternehmen. Er ist auch Oberbürgermeister in Mainz und er erwähnt mit an erster Stelle weggeworfene Zigarettenkippen.
Alleine auf die Entsorgung von diesen Kippen 225 Millionen. Kleiner, aber sehr schädlicher Abfall, der sich in die letzte Ritze drückt. Auch die Entsorgung dieser Einweggetränkebecher kommen die Gebühren und Steuerzahler teuer zu stehen. Es fallen 120 Millionen an. Wohl bemerkt, aber handelt es sich allein um die Kosten für die Artikel, die diese Richtlinie adressiert. Die Reinigungs- und Entsorgungskosten für den Pizzakarton aus Pappe, für die Aluschüsseln oder für Kaugummis, die kommen auch noch hinzu. Für die ist bislang keine Herstellerfinanzierung vorgesehen.
Ein Teil dieser Müllmengen wird künftig ohnehin reduziert werden müssen. Denn ab Juli 2021 sind viele Einmalverpackungen wie Einweggetränkebecher aus Styropor oder auch Trinkhalme oder Wattestäbchen aus Plastik in der gesamten EU verboten. VKU-Präsident Ebling hofft auf einen Paradigmenwechsel in der Abfallpolitik. Es gelte auch Abschied von Gewohnheiten zu nehmen, denn die Studie zeige auch,
das hat etwas mit diesen To-Go-Verpackungen im Wesentlichen zu tun. Und die Gründe, die intensivere Nutzung, mediterranes Feeling, das ist das, was wir aus den Urlauben der letzten Jahre mitgenommen haben, das wollen wir auch erleben bei uns, aber auch das Ausweiten des Angebotes an den unterschiedlichsten To-Go-Verpackungen. Vielleicht zählt auch, dass das Kochen zu Hause immer mehr an Bedeutung verliert. Wir verzehren viel, viel mehr unterwegs, wenn wir auf Achse sind.
Bundesumweltministerin Svenja Schulze hofft, dass durch die Beteiligung der Verpackungshersteller an den Entsorgungskosten künftig vielleicht sogar die Belastungen der Bürger zurückgehen. Allerdings seien die Kommunen für eine mögliche Reduzierung der vor Ort geltenden Müllgebühren zuständig. Svenja Schulze.
Mir reicht's nicht, wenn die Kosten nur anders verteilt werden. Wir brauchen auch ein Plus für die Umwelt. Und darum bin ich dafür, dass die kommunalen Entsorger das Geld neben einer Gebührensenkung auch für neue Kehrmaschinen, für neues Personal investieren können. Das Geld soll auch für mehr Abfalleimer, Aschenbecher eingesetzt werden können, dort, wo sie eben heute fehlen.
Wie genau die Unternehmen einmal zur Kasse gebeten werden sollen, steht allerdings noch nicht fest. Auf nationaler Ebene muss dafür beispielsweise das Kreislaufwirtschaftsgesetz geändert werden. Doch ab Mitte nächsten Jahres sollten dann die Neuregelungen in Kraft treten, so die derzeitige Prognose.
Über die Studie zum Müll in Parks und auf Straßen berichtete Dieter Nürnberger.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Friseure haben längst wieder geöffnet, aber manche Menschen fingen in den Wochen des Lockdowns an, selbst Hand anzulegen, zum Beispiel beim Haarefärben. Wer dafür gerne Pflanzenfarben verwendet, sollte auf bestimmte Label achten. Der Verbrauchertipp von Margret Bielenberg.
Ob graue Haare abdecken oder die Haarfarbe komplett ändern. Haare färben oder tönen gehört für viele Menschen zum Alltag. Zwar beinhalten die konventionellen Haarfärbemittel viele gesundheitsgefährdenden Stoffe nicht mehr, doch es bleiben beispielsweise die sogenannten aromatischen Amine, die Allergien auslösen können, sagt Kerstin Scheidecker von Ökotest. Dabei sei es egal, ob die Haare gefärbt oder getönt werden.
Es gibt Abstufungen, was die Wirkweise angeht. Es gibt die permanenten Haarfarben, dann gibt es die sogenannten Tönungen. Das macht einen Unterschied in der Dauer, wie lange die haltbar sind. Was die Stoffe angeht, das sind genau die gleichen Substanzen drin. Und wenn Sie auf ein aromatisches Amin allergisch reagieren, dann haben Sie diese Stoffe eben auch in den semipermanenten Haarfarben drin.
Allergische Reaktionen können beispielsweise Ekzeme oder nässende, juckende Stellen sein. Wer diese Risiken meiden will, kann auch ohne Chemie färben, sagt Kerstin Scheidecker. Auch eine Grauabdeckung könne dabei funktionieren.
Weil die Naturfarbenhersteller mittlerweile ganz gute Produkte haben. Die haben auch Cremes, die man auftragen kann mittlerweile. Es gibt also nicht nur die Sachen in Pulverform, was man von früher kennt.
Das kann Cornelia Elmer bestätigen, die schon seit langem ein Naturfärbemittel benutzt. Die Anwendung sei sehr viel leichter geworden, sagt sie.
Das Haarfärbemittel ist gebrauchsfertig in einer Tube und wird auf die handtuchnassen Haare aufgetragen, wie eine Creme praktisch. Circa 35 Minuten muss es dann in die Haare einwirken, mit einer Haube und Gummihandschuhe sind auch dabei. Und danach wird es einfach gut ausgespült.
Wer auf der Suche nach einer passenden Naturhaarfarbe ist, sollte beim Kauf in Drogerien genau hinschauen, sagt Kerstin Scheidecker.
Es gibt teilweise auch Hersteller, die bieten ein richtiges Henna, also ein wirklich ehrliches Naturprodukt. Und daneben steht dann aber von der gleichen Firma eine chemische Haarfarbe, die auch eine grüne Packung hat und wo auch drauf steht, mit natürlichen Ölen.
Grüne Blätter oder Wassertropfen auf konventionellen Haarfärbeverpackungen suggerieren häufig, dass es sich um Naturfärbemittel handelt. Auch Begriffe wie Bio oder Natur werden verwendet, doch sie sind bei Haarfärbemitteln nicht geschützt. Und ein hoher Preis bedeutet nicht automatisch gute Qualität.
Echte Naturkosmetik kann man an Labeln erkennen, die die Naturkosmetikhersteller sich selbst gegeben haben, die sie zusammen entwickelt haben. Das ist zum Beispiel das Label Natru oder auch das Label BDIH oder das Kosmos-Label.
Wer Haarfärbemittel im Bioladen oder im Bio-Supermarkt kauft, könne meist davon ausgehen, dass dort nur Produkte verkauft werden, die natürliche Substanzen zum Färben enthalten, sagt Kerstin Scheidecker. Sie betont aber auch, dass nicht jede Naturhaarfarbe jedes Haar problemlos färbt. Da müsse man ausprobieren.
Also ein Versuch ist es auf jeden Fall wert, aber richtig ist, es ist nicht so eine rundum schnell und sorglos und 100% Garantie wie mit den chemischen Haarfarben.
Der Verbrauchertipp von Margret Bielenberg. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, DBU, fördert ein wissenschaftliches Projekt zum fairen Handel mit 450.000 Euro. Dabei arbeiten Forscher der Universität Osnabrück mit einem Schokoladenhersteller in Herford zusammen, wie die DBU heute mitteilte. Das Projekt solle zeigen, welche Auswirkungen die Einkaufsentscheidungen von Herstellern in den Anbauregionen haben. Das war Umwelt und Verbraucher, heute mit Susanne Kuhlmann.